Gnade, Teil 7 und 8. Gnade durch Bund und Lehre. Es geht hierbei um eine Lehre über die zwei, man könnte fast sagen, die zwei Säulen der apostolischen Lehre und der apostolischen Gemeinschaft oder die zwei der vier Säulen von Apostelgeschichte 2,42. Ich sag's nochmal, Bund und Lehre. Wir sehen hier, dass die Gnade oder der Zugang zur Gnade gewissen Gesetzmäßigkeiten unterstellt ist. Es sind fünf Dinge, die du praktisch tun musst, um daran teilzuhaben oder zumindest an dem Teil der Gnade, den wir heute lehren. Es sind fünf praktische Dinge, die wir zunächst einmal im ersten Teil hier etwas näher anschauen werden. Und zwar gliedern sich die in erstens verlassen oder verlasse, du musst etwas verlassen. Dann kommt das zweite, Folge nach oder Nachfolge, das ist eng miteinander verknüpft. Das eine verlassen, dem anderen nachfolgen. Und dann kommt es zur nächsten Stufe, das ist schon eine Stufe, die tiefer geht, da heißt es verbinde dich, werde verbindlich oder verbinde dich. Dann kommt dann Stufe 4, das wäre das Dienen. Und Punkt Nummer 5 wäre, sterbe dir selber. Das ist der Punkt, wo die Verbindung beginnt. Du kannst keine Verbindung eingehen, wenn du noch im Fleische lebst. Das heißt, verlasse, folge, verbinde, diene und sterbe dir selber. Das sind die fünf Dinge, die du tun musst. Wir schauen das mal an verschiedenen Beispielen in der Bibel. Zunächst einmal, wie so oft, beginnen wir mit David und dem Verhältnis mit Israel. David und Israel. Ich lese die Bibelstelle aus 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron. Und sie sprachen und sagten, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden. Und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Und der König David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. Also da siehst du diese Bundesbeziehung. Dann geht es weiter mit Vers 4. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. Er regierte 40 Jahre. In Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda und in Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes, und sie sprachen zu David und sagten, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hereinkommen. Also merkt ihr mal gut, was da die Aussage ist über die Lahmen und die Blinden oder über die Blinden und die Lahmen. Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Musst du dir wieder merken. David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Und David sprach an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und die Blinden, die der Seele Davids verhasst sind. Daher spricht man, ein Blinder und ein Lahmer darf nicht ins Haus kommen. In welches Haus? Siehst du, wenn wir dabei sind oder Gott dabei ist, die Hütte Davids wieder aufzurichten, dann ist das das Haus Gottes, das aufgerichtet wird. Und in dieser Hütte, in dieser Gemeinschaft haben die Lahmen und die Blinden nichts zu suchen. Natürlich reden wir hier nicht von physisch Lahmen und Blinden, sondern von denen, die in der Bibel immer wieder die Rede ist, von den Geistlichen. Und David wohnte in der Burg und er nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum vom Milo an nach innen. Und David wurde immer größer und der Herr, der Gott der Herrscharen, war mit ihm. Also jetzt schauen wir mal diese Auswirkungen über die Bundesgemeinschaft an. Denn es war die Bundesgemeinschaft, die David in die Herrschaft brachte und die Jebusiter vertrieb. Davids Name wurde zu einem Ort. Es wurde die Stadt Davids. Die Stadt wurde nach ihm benannt. In dem Moment, wo die Stämme Israels die Gnade Davids erkannten und den Bund mit ihm schlossen, wurde Jerusalem die Stadt eingenommen. Also jetzt wurde die Gnade aktiviert. Wie wurde sie aktiviert? Durch den Bund. Die Gnade war da, aber ohne den Bund, wie soll ich jetzt sagen, unbrauchbar oder unwirksam. Sie musste wirksam werden und die wurde aktiviert und wirksam durch den Bund. Und dies war der ausschlaggebende Punkt in dem Nationenübergang. Die Stadt Jerusalem wurde zur Festung Davids. Das heißt, die alten Fürstentümer wurden aus der Stadt entfernt. Die mussten weichen. Die hatten nicht zusammen Platz. Das Volk Gottes verschob sich nach Zion in die Position der Regentschaft. Hier hast du's. Das ist die Regentschaftsposition. Da geht es nicht mehr um die Rettung, da geht es um die Regentschaft. Lahme und Blinde werden von Davids Seele gehasst. Lahme und Blinde sind Verächter der Gnade. Sie halten lokale Kirchen und Städte in Knechtschaft. Das sind die Religiösen. Denn Blinde sehen Gnade nicht und Lahme können nicht in der Gnade gehen. Also jetzt merkt ihr das mal gut. Blinde sehen Gnade nicht. Wir haben ja vorhin gesagt, es geht ja nicht um physisch Blinde, um geistlich Blinde. Und Lahme können nicht in der Gnade gehen. Obwohl sie vielleicht sogar sehen können, dass der Vorteil oder Nachteil, wie immer man das nennen möge, von den sehenden Lahmen. Sie haben durch Partnerschaft navigiert. Was heißt das? Das heißt mit anderen Worten, der Lahme sitzt auf den Schultern der Blinden. Der kann nicht selber gehen, oder? Jetzt braucht er Transportmittel. Transportmittel sind die Blinden. Und weil jetzt zwei aufeinander sind, erscheinen sie wie ein Riese. Doppelt so groß, als dass sie wirklich sind. Jetzt kann es jeder selber ausmalen, wem, ihm, wie begegnet. Sie sind zwar aus dem Dschungel entwichen, sie können aber den Berg nicht besteigen. Was heißt das, wenn sie den Berg nicht besteigen können? Sie haben keine Zionsposition, sie kommen nicht in die Regentschaft. Sie sind nicht Herr über ihre eigenen Sünden, ihr eigenes Fleisch und all das. Sie sind zwar aus dem Dschungel, aber sie sind nicht in der Regentschaft, nicht in Zionsposition. Wenn du dich mit dem Träger der Gnade verbindest, wird der Lahme und der Blinde ausgestoßen werden. Und was passiert, wenn der Lahme und der Blinde ausgestoßen wird? Jetzt hast du es gerade gehört in der Geschichte von David. Was passiert dann? Regentschaftsposition, Geliebte. Zionposition. Was macht jetzt der Gnadenträger? Was macht jetzt dieser David? Wie sind sie in die Stadt, die durch die Jebusiter, die Lahmen und die Blinden bewacht wurden? Wie sind sie hineingekommen? Die sind hineingekommen durch den Wasserschacht. Jetzt wollen wir diesen Wasserschacht anschauen, was das für uns für eine Bedeutung hat oder was der für uns für eine Bedeutung hat. Es geht um das Wasserschacht oder um das Wasserleitungsprinzip oder deren Prinzipien. Denn die werden dann in deinem Leben aktiviert. Es geht darum, diesen Wasserschacht mal zu untersuchen. Der Wasserschacht ist ein verborgener Schacht unter der Straße. Den sieht man nicht, der ist nicht offen. Es ist eine unterirdische Wasserrinne, eine Leitung in Röhren oder dergleichen. Es ist ein Abwasserkanal, heute würde man das Kanalisation nennen. Dieses Wasserschachtsymbol beinhaltet mancherlei Prinzipien für die Regentschaft. Wir schauen mal diese Prinzipien an, es sind glaube ich 7. Es geht um das Hinaufsteigen, die Untergrundoperationssysteme, es geht um die Dreckarbeit, es geht darum, dass dieser Weg gefährlich und glatt ist, übelriechend oder stinkend, aber nur temporär. Es geht darum, wie man sich bewegt in einem Wasserschacht. Darin sind Ratten. Und es geht darum, zuerst in diesem Tunnel, in diesem Schacht zu scheinen und dann nach Zion zu kommen. So, jetzt gehen wir diese 7 Positionen durch. Zuerst einmal das Hinaufsteigen. Das Hinaufsteigen heißt vorwärts schwimmen oder vorwärts gehen. Wenn du an Davids Gnade teilhaftig bist, gehst du nicht mehr mit dem Strom, sondern dagegen. Das ist mal ganz ein wichtiges Prinzip. Du bist nicht ein Mitschwimmer oder Mitfließer, sondern du bist ein Gegenströmer. Wie der Lachs, der zum Laichen geht, der schwimmt vom Meer den ganzen Strom oder Fluss hoch bis in den Teich oder bis in den letzten Ort, wo er dann laicht. Also das heißt, du gehst gegen den Strom, nur tote Dinge gehen mit dem Strom. Das kannst du dir gut vorstellen. Steh mal auf einer Brücke und schau runter. Da fließt alles mit dem Strom, aber nicht die Gnade Davids, die geht stromaufwärts. Du wirst wie ein Lachs sein, denn die Aufwärts-, die Gegenstrombewegung ist wichtig, um zu laichen. Das heißt, das Bild zählt als Symbol für die Vermehrung. Wenn dein Haus geistlich wachsen will oder soll, dann musst du gegen den Strom schwimmen. Und diese Gnade, die setzt unorthodoxe, also auch ungewohnte Betriebssysteme in deinem Leben frei. Dinge, die du nicht kennst. Aber das passiert erst, wenn du gegen den Strom schwimmst. Das wäre der Punkt 1 unter dem Hinaufsteigen. Du sollst nicht hinabrollen oder hinabfließen, sondern hinaufsteigen. Dann kommen wir zum Punkt 2, das die Untergrundoperationssysteme angeht. Das sind geheime Taktiken. Die Ausbreitung und Fortpflanzung geschieht durch Methoden, die nicht so einfach oder gar sehr sichtbar sind. Man sieht die nicht. Sie sind vielmal nicht erklärbar, sondern nur glaubbar. Die Hauskirche ist der Wasserschacht. Das heißt, du bist im Wasserschacht. Das ist der Oikos. Fernsehen und die anderen Medien können diese Nachricht nicht so deutlich und akkurat einpflanzen, wie die Hauskirche es kann. Dazu ist der Oikos da. Da kommt auch der Punkt 3 vor, die Dreckarbeit. Die Helden Davids, die Jerusalem einnahmen, mussten durch den Abwasserkanal oder eben diese Kanalisation in die Stadt hochrobben. Alle, die schon Militärdienst gemacht haben, die wissen, was robben heißt. Im Schlamm. Sehr angenehm, oder? Und wir nennen das Aufsteigen. Aufsteigen hat so einen edlen Touch. Früher hat man noch die Felle an die Ski montiert und ist aufgestiegen. Spätestens in der Hälfte hast du gemerkt, dass der Schweiß auch bei minus 10 Grad hervorbricht oder bei minus 20 Grad. Heute hast du das nicht mehr, hängst du dich an den Bügel und lässt dich hochziehen. Aber so kommst du nie in Regentschaft, so kommst du nie nach Zion, kommst du im besten Fall zur nächsten Berghütte oder zum Restaurant da oben. Aber das heißt, das Hochrobben, dieses Hochsteigen oder Hochklettern könnte man auch sagen, ist damit gemeint. Wir nennen das Aufsteigen und Paulus bestätigt dies im 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 9. Denn ich denke, dass Gott uns die Apostel als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl den Engeln als auch den Menschen. Dann kommen wir zum Punkt 4, dass dieser Weg auch gefährlich ist. Er ist glatt oder glitschig, wie man sagt, nicht? Übelriechend, stinkend, aber nur temporär. Es ist eine gefährliche Aufgabe, das ist das Risikoelement des Glaubens. Die Frage ist, kannst du den Gestank aushalten und handhaben? Weißt du, wie damit umzugehen ist? Wir reden hier nicht vom Ziel, sondern vom Weg zu deiner Bestimmung. Bist du gerade dabei, zu viel Zeit darin zu verbringen? Einige Leute haben den Wasserschacht nie verlassen. Die sind oft zurückgerutscht. Und sind schlüpfig und aalglatt geworden und stinken. Aber sie sind nie in die Regentschaft, in die Zionsposition vorgestoßen. Überprüfe dich selber. Der Pfad nach Zion anstelle von Zion ist nun zu ihrem Aufenthaltsort geworden. Sie sind zufrieden mit dem Kanalisationsessen, mit dem Gestank in der Kanalisation. Sie proklamieren ihre Rettung und damit hat sich's. Der Pfad nach Zion anstelle von Zion. Der Weg führt nach Zion, ist aber nicht zum Verbleiben. Der Weg ist zum Gehen, in die Zionsposition zu kommen. Das geht wieder mit dem Verbund der Bundesgnade. Jetzt kommen wir zu Punkt 5, dem Wort ganz einfach als Wasserschacht. Das bedeutet, dass das Wasser ist das Wort. Dieser Pfad ist sehr wortintensiv. Hier hast du die erste Säule der apostolischen Lehre. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Dann gibt es in diesem Schacht, dieser Kanalisation, da gibt es auch Ratten. Das heißt, bevor du dich echt mit den Lahmen und Blinden befassen kannst, kannst du mit den Ratten in der Kanalisation fertig werden. Das ist die Frage. Die Ratten, also eine ganz spezielle Spezies, die können im Dunkeln leben und wirken. Die brauchen kein Licht. Die sind lichtscheu. Lass die Ratten alleine und geh gegen die Blinden und die Lahmen vor. Das heißt mit anderen Worten, engagiere dich nie in falsche Kämpfe. Lass dich nicht in falsche Kämpfe ein. Ich weiß, wir haben alle Fehler gemacht, aber die sind da, um zu lernen, nicht um zu wiederholen. Wir kommen zum Punkt 7, der da heißt, scheine zuerst im Schacht, das heißt in diesem Tunnel, und dann in Zion. Die Frage gilt hier, die da heißt, wird dein Licht leuchten in der Finsternis und in den obskuren Orten im Wasserschacht? Wirst du anderen den Weg zeigen können? Wirst du anderen unter der Stadt helfen? Wenn du im Bund mit dem Gnadenträger gehst, wirst du all diese Dinge tun können. Ich könnte jetzt hier sagen, in dem Bund mit David. Diesmal so viel zu den 7 Punkten oder 7 Konditionen in diesem Wasserschacht und dem Ziel davon, Zion. Einfach zu merken, Ziel ist Zion. Was ist Zion? Für was steht Zion? Zion ist die Regentschaftsposition. Wasserschachtsposition ist Robben, hoch, Robben nach Zion. So kommen wir zu weiteren Beispielen. Das nächste, das wäre Jojoda und Joas. Als Typus schreiben wir das mal an. Im 2. Chronik, Kapitel 23, Vers 1 bis 3. Und im 7. Jahre stärkte sich Jojoda und verband die Obersten über 100. Also Bund, da geht es wieder um den Bund, hast du gehört, verband die Obersten. Asaria, den Sohn Jerochams, und Ismael, den Sohn Jochanans, also nicht Ismael, den Sohn Abrahams, sondern den Sohn Jochanans, und Asaria, den Sohn Obeds, und Maaseia, den Sohn Adaias, und Elisaphat, den Sohn Sikris, mit sich in einem Bunde. Also alle die hat er vereinigt in der Bundesgemeinschaft. Und dann heißt es weiter im Vers 2, und sie zogen in Juda umher und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas und die Häupter der Väter von Israel und sie kamen nach Jerusalem. Und dann heißt es, dass die ganze Versammlung machte im Hause Gottes einen Bund mit dem König. Also du siehst, dieser Bund hat, ich sage jetzt mal, klein angefangen und kam dann bis zum König. Geht immer um den Bund. Und Jojoda sprach zu ihnen, siehe, der Sohn des Königs soll König sein, so wie Jehova von den Söhnen Davids geredet hat. Und daraus entstand dann im 2. Chronik, Kapitel 24, Vers 1, 2 und 4, 7 Jahre war Joas alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre zu Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Zibia von Beersheba. Und Joas tat, was recht war in den Augen Jehovas, alle die Tage des Priesters Jojoda. Und es geschah hernach, dass Joas im Herzen hatte, das Haus Jehovas zu erneuern. Das heißt, jetzt wird die Athalia, die sogenannte Anführungsschlusszeichen Königin hier, wird entblößt und abgelöst. Sie wird aufgedeckt durch den Bund, dem Samen Davids nachgefolgt ist, oder der Same, der Davids nachgefolgt ist. Als Resultat dieser Bundesnachfolge kommt die Nation in die Herrschaft. Also da gab es jetzt zuerst einmal dieses Robben unten im Wasserschacht, das alles zusammenzubringen in diese Bundesbeziehung. Und dann heißt es weiter im 2. Chronik, Kapitel 23, Vers 11 bis 16, da kommt dann die Regentschaftsposition hervor, dieses Resultat aus diesem Ganzen. Vers 11. Und sie führten den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und sie machten ihn zum König und Jojoda und seine Söhne salbten ihn und riefen, es lebe der König. Und als Athalia das Geschrei des Volkes hörte, das herzulief und den König zujubelte, kam sie vom Volk in das Haus des Herrn. Und sie sah und siehe, der König stand auf dem Standort am Eingang, und die Obersten und die Trompeter beim König und alles Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Und die Sänger waren da mit Musikinstrumenten und leiteten den Lobgesang. Da zerriss Athalia ihre Kleider und rief, Verschwörung, Verschwörung. Hast du nicht vorhin gehört, dass Lahme und Blinde die Gnade nicht eingehen können? Die Blinden sehen sie nicht. Siehst du die Blindheit? Also die stellt sich jetzt entgegen. Und der Priester Jojoda ließ die Obersten über 100, die über das Heer bestellt waren, heraustreten und sprach zu ihnen, führt sie hinaus außerhalb der Reihen, und wer ihr folgt, soll mit dem Schwert getötet werden. Denn der Priester sprach, ihr sollt sie nicht im Haus des Herrn töten. Und sie legten Hand an sie, und sie gingen durch den Eingang des Rosttores in das Haus des Königs, und sie töteten sie dort. Und Jojoda schloss einen Bund zwischen sich und dem ganzen Volk und dem König, dass sie das Volk des Herrn sein sollen. Jetzt wird der Bund in der obersten Stufe, in der obersten Etage erneuert oder bestätigt, geschlossen. All die Drecksarbeit ist jetzt getan. Aber siehst du, Blinde können nicht an der Gnade teilhaftig werden. Deshalb sind sie Feinde Gottes, Feinde des Herzens Davids. Die Bundessprache siehst du auch bei Ruth und bei anderen Namen, die in der Bibel genannt werden. Ruth, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Aber Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll uns scheiden zwischen mir und dir. Da siehst du diese Bundesbeziehung, auf die Ruth bestand zwischen ihr und Naomi. Dann siehst du die Bundesbeziehung von Jakob Israel, zu Gott, 1. Mose, Kapitel 32, Vers 27, da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das ist die Bundesbeziehung. Der Jakob hat festgehalten, bis ihm das Hüftgelenk ausgelenkt wurde. Der Bund ist eine lebenslange Verbindung, der Beitritt ist für das Fortschreiten des Königsreiches. Ist nicht für dich. Natürlich profitierst du davon, aber es geht um die Königsherrschaft. Es gibt keine Königsherrschaft Gottes ohne Bundesbeziehung. Das ist unmöglich. Die ganze Bibel bis zum neuen Bund, den Blutbund mit Jesus, schattiert das alles vor. Dann siehst du diese Bundesbeziehung zwischen David und Mephibosheth. Im 2. Samuel, Kapitel 9, Vers 2 bis 8. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba. Und sie riefen ihn zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Und er sprach, dein Knecht. Und der König sprach, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, dass ich Güte Gottes an ihm erweise? Und Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn von Jonathan da, der an den Füßen lahm ist. Und der König sprach zu ihm, wo ist er? Und Ziba sprach zum König, siehe, er ist im Haus Makis, des Sohnes Amiels in Lodebar. Jetzt habe ich mal versucht herauszubekommen, was dieses Lodebar bedeutet. Das ist nicht ganz einfach. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen, wie man dieses Lodebar oder Lodabar schreibt. Aber es geht in die Richtung, dass es eigentlich ein Land ist, das keine Weideplätze hat. Also ein Land, das kein Futter gibt. So in etwa in die Richtung geht das. Also jetzt findet man diesen Mephibosheth in diesem Lodebar oder Lodabar im Hause Makirs, des Sohnes Amiels. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und beugte sich nieder. Und David sprach Mephibosheth und er sprach, siehe dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht. denn ich will Güte an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen und wird dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst beständig an meinem Tisch essen. Und er beugte sich nieder und sprach, was ist dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gemannt hast, wie ich einer bin. Das heißt, Mephibosheth verbündet sich jetzt mit David, der ihn befreit aus Lodebar, aus diesem Ort ohne Weide. Wir haben alle diese Migrationsstufen, das sogenannte Loslassen vom Alten und Umarmen vom Neuen, schon in der Lehre der Migration gehabt, aber das wiederholt sich immer wieder, weil das ist schlichtweg das Glaubensleben, das wir leben. Alte loslassen, das Neue umarmen. Ich weise nochmal darauf hin, das siehst du jetzt in den nachfolgenden Beispielen, die da kommen, oder Gleichnissen, dass ohne mit beiden Händen zu ergreifen, du nichts umarmen kannst. Ist ja logisch, oder? Aber du musst beide Hände frei haben, das heißt, du musst das Alte loslassen. Du kannst nicht mit der linken Hand festhalten. Wenn ein Schiff den Steg verlässt, dann musst du entweder auf dem Land dich festhalten oder am Schiff, sonst zerreißt du in der Mitte, oder? Jetzt sehen wir diese sogenannten verfehlten Trennungen, wo die Bundesbeziehung nicht greifen konnte. Die schauen wir jetzt hier nochmal an, ihr kennt die alle. Aber Jonathan weinte und ging zu Saul zurück. Was gab er dann David? Er hat doch dreimal einen Bund gemacht mit David. Aber er gab David seinen Mantel, er gab David seine Pfeile, aber nicht sein Herz. Seine Waffen gab er, aber nicht sein Herz. Er konnte Saul nicht verlassen. Erinnere dich, Saul steht oft fürs Fleisch. Das ist ein Symbol fürs Fleisch. Und er blieb hängen. Er konnte sich nicht trennen wie Abraham mit Lot. Wenn du links gehst, gehe ich rechts. Wenn du rechts gehst, gehe ich links. Er trennte sich nicht. Dann kommt Orpha, die weinte. Die ging aber und blieb bei den Moabitern. Das heißt vom Vater, Moab, vom Vater. Nicht der Vater, vom Vater. Inzucht. Ruth blieb und ging mit Naomi zu Boas, ihrem Löser, Jesus. Also die hat den Bund ergriffen und wurde dadurch gelöst. Naaman konnte nicht bei Elisa bleiben und ging zurück zum syrischen König nach Babylon. Die 2,5 Stämme konnten sich nicht mit Josua, das heißt mit Jesus, verbinden. Sie wollten nicht über den Jordan gehen. Sie halfen zwar ihren Brüdern, sie selber aber blieben auf der falschen Seite zurück. Dann siehst du akkurate Trennungen. Diese zuvor waren inakkurat, die haben nicht funktioniert. Da siehst du zum Beispiel Elisa, der verlässt Abel Meloa. Im 1. König, Kapitel 19, Vers 16. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel Meloa, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt, sprich Gott zu Elia. Abiatar verlässt Saul im 1. Samuel Kapitel 22 Vers 21 und Abiatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn ermordet hätte. Damit kostete ihm das sein Leben, wie wir wissen. Mephibosheth verlässt Lodebar. Wir schauen mal diesen Bund, das heißt diese Verbindung der Gnade an. Der Bund der Gnade zur Verfügung stellt. Das ist der Bund, wo Gelenke und Glieder miteinander verbunden werden und letztlich den ganzen Körper beweglich machen. Illegale und funktionsuntüchtige Gelenke sind zum Beispiel siamesische Zwillinge, zwei verbundene Körper ohne Glieder dazwischen, vergleichbar mit Menschen, also heißt Glieder, wir sind ja wieder Glieder im Leib Christi, die ohne Gelenke, das heißt ohne akkurate Verbindungen sind. Wie ihr alle wisst, komme ich aus der Elektrotechnik und Elektronik. Das Hauptproblem sind die Verbindungen. Das sind die meisten Störfälle. Das war jetzt mal der erste Fokus, erster Blick gerichtet auf die Gnade der Bundesbeziehung. Was in der Bundesbeziehung für Gnade drin liegt und ausgelöst wird. Und jetzt zum zweiten Teil, die Gnade in der Lehre. Oder durch die Lehre. Gnade ist in der Lehre. Psalm 107, Vers 20. Er sendet sein Wort und heilt sie und er befreit sie aus ihren Gruben. Also was macht er? Er sendet sein Wort und heilt sie und er befreit sie aus ihren Gruben. Im Johannes Kapitel 6, Vers 68, da sagt Simon Petrus zum Herrn: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Da siehst du all die Gnade, die im Wort liegt. Dann siehst du Lukas Kapitel 4, Vers 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorging. Und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Johannes Kapitel 6, Vers 63. Der Geist ist der, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Ihr wisst ja auch, dass Jesus das Wort Gottes ist, der Logos. Das Gesetz ist uns gegeben durch Mose, aber Gnade und Wahrheit geworden durch Jesus Christus. Da siehst du wieder, wo die Gnade ist, im Wort, in der Lehre. Und diese Lehre ist eine apostolische Lehre und nicht eine pastorale Lehre. Das ist die Lehre der Gesandten, Apostolos, der Gesandte. Das heißt, Gott sendet, er sendet sein Wort, wie du gehört hast. Hör nochmal Psalm 107, Vers 20, er sendet sein Wort und heilt sie. Man könnte auch sagen, er Apostolos sein Wort und heilt sie und er befreit sie aus ihren Gruben. Apostelgeschichte 2,42, wo wir immer wieder darauf zurückgreifen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten, also in diesen vier Gnadensäulen. In der Apostelgeschichte 4,33, da heißt es: Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Also was taten sie? Die gaben die apostolische Lehre weiter und große Gnade war auf ihnen. Durch diese Lehre war große Gnade auf ihnen allen. Im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 1 bis 4, da sagt Paulus, der Apostel Jesu, auf Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung, an Timotheus, seinen echten Sohn im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Vers 3. Wie ich dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnte, in Ephesus zu bleiben, damit du etlichen Leuten gebietest, nichts anderes zu lehren. Auch nicht auf Legenden und endlose Geschlechtsregister zu achten, welche mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Dies ist nach Schlachterübersetzung 1951. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10 bis 11. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Iconium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ausgehalten und aus allen hat mich der Herr errettet. Auch wieder Schlachter 1951. Galater, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. So, jetzt hast du hier wieder die zwei Dinge eng beieinander. Gnade und Fluch. Oder Segen. Gnade gleich Segen und Fluch. Paulus stellt sich vor als der Apostel Christi und bringt dieses Evangelium als Apostel und sagt, wenn einer ein anderes Evangelium bringt, eine andere Botschaft bringt als gute Botschaft, der sei verflucht. Der bestätigt das zweimal, sagt es. Also wir sehen daraus, dass Timotheus, sein geistlicher Sohn, diese Lehre assimilierte und den Lebenswandel von Paulus und wurde ein Gleichgesinnter dadurch. Siehe dazu auch die Lehre und ihre Bestimmung, Mnemonik von Doktrin. In den ersten 200 Jahren nach Christus Geburt war die Lehre der Apostel noch nicht niedergeschrieben, so wie wir sie heute haben. und zugänglich gemacht worden. Folglich war damals die Lehre der Apostel nur das, was die Apostel auch mündlich und in handgeschriebenen Briefen übermitteln konnten. Die Lehre wurde somit hauptsächlich mündlich überliefert. Im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11, da schreibt Petrus, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, hier geht es ja auch wieder, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Es geht um die Lehre. Was er redet und wie er redet. Jesus erklärt Folgendes dazu in Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das heißt, der Mensch muss leben durch das Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Gott hat keinen Mund. Er ist Geist. Die Apostel sind der Mund Gottes. Das fortschreitende Wort oder das Rhema-Wort war lebendgebend. Es ist ein lebenmachendes Wort. Man musste das durch die Apostel deklarierte Wort Gottes leben. Die Gnade war im fortschreitenden Wort, so wie heute. Du wirst ernährt oder begnadigt durch das Rhema-Wort von heute. Das ist das Wort heute, das Gott heute gibt. Das, was du jetzt hörst. Gott weiß genau, was er tut. Wir gehorchen. Er ist die Legislative, wir sind die Exekutive. Das heißt, in welchem Zeitabschnitt muss ich was tun, um gerettet zu werden? Hör mal gut zu. Das ist sehr unterschiedlich. Verschiedene Zeiten, verschiedene Rettungsaktionen, verschiedene Priestertum, verschiedene Gesetze. Wenn du nicht weißt, wo du bist, kannst du nicht gerettet werden. Also was muss ich tun, um gerettet zu werden? Siehe die Antwort, die zu jedem der folgenden Zeitabschnitte und Gottes Absicht passen. Das heißt, das war das Rhema. Du konntest die Zeit und Rhema nicht vertauschen. Gott gab sie durch seine Propheten und Führer, die damaligen Apostel im Alten Bund. Also nochmals griechisch Apostolos, Gesandter, Delegierter, Ambassador. Also was musste Adam tun, um gerettet zu werden? Ganz einfach. Iss von allem, aber iss nicht von diesem. War das Rhema-Wort? Hat keiner gesagt, glaub an Jesus Christus. Abel, opfere ein wohlgefälliges Blutopfer. Noah, gehe in die Arche. Lot, verlasse die Stadt. Abraham, beschneide. Mose, halte die Gebote. Johannes der Täufer, kehr um und lass dich taufen. Tu Buße, oder? Metanoia. Paulus, glaube an den Herrn Jesus Christus. Petrus, kehrt um und lasst euch taufen. Beachte, die Frage ist immer dieselbe, aber die Antwort wird in jedem Zeitabschnitt geändert. Das ist die Gnade im Wort. Das ist die Gnade in der Lehre. Wenn du die falsche Gnade, falsche Lehre erwischst, hast du Pech. Für Noah und seine Familie war es richtig, eine Arche zu bauen und in sie hineinzugehen, als der Herr es befahl. Dieser Schiffsbau und Rettungsplan von damals ist aber nicht mehr relevant für uns heute, dient uns jetzt aber metaphorisch, also bildlich. Unsere Arche ist Christus. Die gegenwärtige Forderung von Gott für die Rettung heißt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Beschneiden und Gebote halten waren vorgeschaltete Wahrheiten für die heutige Wahrheit. Oder auch eben Vorschatten. In den Herrn Jesus Christus glauben ist eine fortschreitende Wahrheit. Die bleibt nicht stehen, die geht weiter. Und die gegenwärtige Forderung von Gott für die Rettung. Wie setzt sich das Wort Gottes heute weiter fort? Die Gnade ist in der Hermeneutik, in der Auslegung und nicht in der Homiletik, das heißt die Predigtlehre, enthalten. Es geht nicht darum, ein System oder eine Art und Weise zu lehren, wie zu predigen ist, sondern es geht in der Hermeneutik um die Auslegung der Lehre, was im Wort enthalten ist. Das Wort ist Leben, deswegen ist diese Auslegung lebenswichtig. Es ist eine gegenwärtige, relevante Interpretation für alle Schrift oder für die gesamte Schrift. Dieses lebendige Wort ist das fortschreitende Wort, das Gnade trägt, oder der Gnadeträger, das Wort. So, wir schauen jetzt, damit es keine Verwechslung gibt, weil dieses Wort Hermeneutik manchmal unter Ungnade fällt. Dass ich es trotzdem verwendet habe, ist, ich habe das mal in der Wikipedia nachgeschaut, da kann man auch nachlesen, was darunter zu verstehen ist. Es heißt erstens einmal, erkläre, lege aus und übersetze. Das ist eigentlich das, was ich tue, ne? Es ist eine Theorie über die Auslegung von Werken und über das Verstehen. Beim Verstehen verwendet der Mensch Symbole. Siehst du? Da hast du Jesus, der immer in Symbolsprache geredet hat. Er ist in eine Welt von Zeichen und in eine Gemeinschaft eingebunden, die eine gemeinsame Sprache nutzt. Nicht nur in Texte, sondern in allen menschlichen Schöpfungen ist Sinn eingegangen. Den herauszulesen, eine hermeneutische Aufgabe ist. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er hat Fische genommen, vom Wesen nach. Er hat Fischnetze genommen und die Meeresfrüchte darin. Er hat die Vögel genommen. Er hat das Lamm und Schafe und Herden genommen. Und das Gegenteil, oder nicht das Gegenteil, aber das eigentlich der Teil, um den es nicht geht, das wäre eben diese Homiletik, die Kunst des Umgangs, wird in der Theologie die Predigtlehre genannt oder verstanden. Dem Wesen der Predigt, das heißt die prinzipielle Homiletik, die Autorität sowie Zweck der Predigt, ihrem Inhalt, materielle Homiletik, ursprünglich vor allem den Bibeltext und seine Auslegung und ihre Gestaltung, ob mit Bild, ob mit Musik, ob irgendetwas, über die Sprache und so weiter. Es geht nicht um die Redekunst, sondern um die Redegabe. Dazu kommt die pastorale Homiletik, das heißt über den Hirtendienst des Predigers, Sprecher, Hörer, der Ort der Predigt, alles wird da ausgewählt. Aber eigentlich sollte ja Gott seine Sprecher auswählen und sie dann mit der Auslegung begnadigen. Denn das Wort lebt, wie Jesus erklärt, jedes Wort von mir ist Geist und Leben. Für jedes Wort in der Schrift gibt es eine relevante und passende Auslegung für jede Zeit und Situation. Genauso eben für heute. Dieses ist das fortschreitende Wort, welches die Gnade Gottes enthält, das Rema. Das Rema zum Beispiel im Gefängnis von Petrus und Silas war, singt und betet. Als sie Gott lobten, kam die Rettung. Johannes Kapitel 5, da siehst du auch, dass in der Vergangenheit, da waren die Schwergewichte und Betonungen auf der physischen Heilung. In der Gegenwart liegen Schwergewicht und Betonung auf der Migration. Also heute heißt es, steh auf und nimm dein Bett, verlasse den Teich. Mit anderen Worten, das ist eine inakkurate Position, in der du dich befindest. Da gibt es viele Kranke, die warten immer noch auf den Engel, der da kommt und das Wasser bewegt. Aber Jesus spricht zu dir heute, nimm dein Bett und verlass den Teich, geh. Das ist das Rhema-Wort. Du siehst diese Geschichte in Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 8, bei dem Fest der Juden, als Jesus nach Jerusalem hinaufging. Und es ist in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit irgendwer behaftet war. Das musst du mir sagen, wie da ein Lahmer hineinkommt, nicht? Es war aber ein gewisser Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Was heißt das? Worte der Gnade. Durch das ausgesprochene Wort wurde er geheilt. Das ist das, was wir tun heute. Wir sprechen jetzt das akkurate Wort, die apostolische Lehre aus und Menschen werden dabei geheilt. Habt ihr gehört, auch über die Heilung in den Philippinen, Ketia und Eva, wie die geheilt wurden. Da waren keine Heilsgebete. Die wurden geheilt unter dem Wort Gottes. In der Vergangenheit war das Schwergewicht bei Johannes 9 zum Beispiel und die Betonung auf der Heilung des Blindgeborenen. Heute liegen die Betonung und das akkurate Wort auf dem Wesen eines gewaschenen, sehenden apostolischen Volkes. Das heißt, geh zu dem Gesandten, wasche dich und werde sehend. Das ist das Wort heute. Johannes Kapitel 9, ihr alle kennt die Geschichte. Als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt durch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden, also deshalb wurde er blind, oder blind geboren. Ich muss die Werke dessen wegen, der mich gesandt hat, also hier siehst du den Apostolos, Jesus, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da kann niemand wirken. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wer ist das jetzt? Ja, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz. Hoffentlich begreifen wir das. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Brei aus dem Speichel und strich ihm den Brei auf die Augen. Hat er jetzt gesehen? Was sagt er dann? Er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich am Teich Siloam, was übersetzt wird, gesandt oder gesandter. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Also er hat gehorcht, er hat das getan, was ihm Jesus sagt und er sieht. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, ein Mensch, genannt Jesus, bereitete einen Brei und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloam und wasche dich. Als ich nun hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Weißt du, vielleicht hat Jesus diesen Menschen so gut gekannt, dass er ihm die Augen schmutzig gemacht hat. Wenn ich dir sage, geh hin und wasch deine Augen, gehst du vielleicht nicht. Aber wenn ich dir mal so richtig mit meiner Spucke so etwas Lehm vom Boden in die Augen salbe, dann musst du hingehen und dich waschen. Jesus hätte ihn ja sehen machen können, oder? Aber er zeigt dir etwas. Und mir natürlich auch, oder? Also warum verklebt er ihm zuvor die Augen? Damit es nötig wurde, dass er sich wasche. Also er geht dann hin, als ich nun hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Und sie sprachen zu ihm, wo ist er? Er sagt, ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei bereitete und seine Augen auftat. Und nun fragten ihn wiederum auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte mir Brei auf die Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Also da hast du wieder die Religiösen, Lahme und Blinde, alle vereint. Die können die Gnade wieder nicht sehen, oder? Und dann sagen sie wieder zum Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Die Juden nun glaubten nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten nun und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig, er wird über sich selbst reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Da warst du am Ende deines Judentums. Und deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen ihn nun zum zweiten Mal, also diesen Menschen, der blind war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Da sprachen sie wiederum zu ihm: Was hat er dir getan? Wie tat er deine Augen auf? Und er antwortete ihnen: Ich habe euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum sollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Und sie schmähten ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Moses geredet hat, von diesen aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her ist nicht gehört worden, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Siehst du, das war die Antwort. Jetzt kommt einer und legt ihnen die Schrift aus. Der sagt ihnen ganz klar, was Gott ist und was nicht Gott ist. Wie Gott ist und wie Gott nicht ist. Er überführt sie über ihre eigene gottlose Natur. Und was passiert? Gegen den Strom. Fisch nach oben schwimmen. Was passiert? Raus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Da sprach Jesus zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Was ja genau passiert, oder? Nicht nur physisch, sondern geistlich. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Und jetzt kommt Jesus und sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber, da ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Also hier hast du jetzt das Rhema-Wort für heute, das dir da eigentlich den Auftrag gibt: Wasche dich am Gesandten und sieh, geh zu dem Gesandten, wasch dich und werde sehend. Lass dir die Augen auftun. In Lukas Kapitel 13, da heißt es: In der Vergangenheit ging es um die Heilung der gekrümmten Frau. Wir alle wissen, dass auch diese Frau wieder das Bild der Kirche darstellt. Heute liegt die Betonung und das aktuelle Wort auf dem Wesen der deformierten, von übergebeugten Frau der Kirche, die dringend Reformation braucht. Ich sage das nochmal, ganz bewusst. Die dringendst Reformation braucht. Lukas Kapitel 13, Vers 11 bis 13. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen, und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist in der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und ganz unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist befreit von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf, und sogleich richtete sie sich auf und verherrlichte Gott. Die Kirche heute, die hat eine Handauflegung Gottes dringendst nötig. Dieses fortschreitende Wort ist das, was Gott jetzt sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, diese ist die apostolische Nahrung. Das ist seine Stimme. Dann ist des Setmens Nahrung, des gesetzten Nahrung. Mephibosheth musste oder durfte am Tisch Davids sitzen und aß täglich sein Brot. Kontinuierlich, ohne Unterbruch. Was aß er? Königliches Brot. Wer ist dein König? Jesus. Was für Brot isst du? Apostolische Lehre. Die Gnade liegt in der Nahrung. Sie ist der Sauerteig, der in 3 Maß Mehl gemischt wird. Du bist das Mehl. Du bist im Trog. Du bist vermischt. Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Nahrung. Der Tod ist im Topf. Du kannst heute nicht einfach jede Nahrung essen. Ich sag's nochmal, der Tod ist im Topf. Ich rede jetzt nicht von dem Topf in deiner Küche. 2. König, Kapitel 4, Vers 38 bis 41. Ihr kennt die Geschichte von Elisa, als er nach Gilgal zurückkam. Und es war eine Hungersnot im Land. Und die Söhne der Propheten saßen vor ihm. Und er sprach zu seinen Knaben, setzt den großen Topf auf und kocht ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu lesen. Und er fand eine wilde Ranke und las davon wilde Koloquinten. Sein Gewand voll und er kam und zerschnitt sie in den Topf, denn sie kannten sie nicht. Also der war kein Pfarrer Künzle, der hätte sie gekannt. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer, aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie und sprachen, der Tod ist im Topf, Mann Gottes, und sie konnten es nicht essen. Da sprach er, so holt Mehl her, und er warf es in den Topf und sprach, schüttet es aus für die Leute, damit sie essen. Und es war nichts Schlimmes mehr im Topf. Das heißt, Elisas Intervention rettete das Leben der Prophetensöhne. Das Mehl war der Träger seiner Gnade. Das heißt, Mehl gibt Brot. Die Grundsubstanz von Brot. Heute ist das Mehl das Wort. Das ist dein Brot. Denn du bist, was du isst. Ich sag's nochmal. Du bist, was du isst. Oder du wirst zu dem, was du isst. Das bestimmt, was du bist. Wessen Lehre oder an wessen Tisch nimmst du teil? Zum Beispiel Joseph Smith, Mormonen, Ellen G. White, Siebentags-Adventisten oder STA genannt, William Branham, die Branhamiten, Charles Gasser, Russell, die Zeugen Jehovas, der Papst bei Seminaris und Nimrod, römisch-katholische Kirche. Also an wessen Tisch nimmst du teil? Wo sitzt du? Das Verständnis des Zenturion, des römischen Hauptmannes, im Lukas Kapitel 7, Vers 2 bis 10, der Knecht eines gewissen Hauptmanns aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst. Denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig erachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Knecht wird geheilt werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt gestellt ist und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh, und er geht, und zu einem anderen, komm, und er kommt, und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, verwunderte er sich über ihn und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den kranken Knecht gesund. Der Zenturion erkannte Jesus als den voller Gnade. Du hast vorhin gehört, Gnade und Wahrheit ist uns geworden in Christus Jesus. Der Zenturion sah das. Er realisierte dementsprechend, dass Jesus Wort gleich seiner Gegenwart ist oder gleich seinem Wesen. Wenn wir das hätten, Geliebte, stell dir mal vor, was passieren würde. Ich sage das nochmal hier, das ist so wichtig. Der Zenturion entschlüsselte oder realisierte, dass Jesus gleich Wort ist. Wort und Jesus sind gleich. Gleich seiner Gegenwart, das heißt, du musst nicht kommen. Es genügt ja. Dein Wort genügt. Er erkannte die Gnade im Wort. Die Deklaration des Wortes war mit dem Logos Jesus gleichzusetzen und deshalb dasselbe. 1:1. Wie wenn Jesus in sein Haus käme. Der Zenturion war sich gewiss, wenn Jesus sein Wort sendete, dies vollständig genügte. In der Apostelgeschichte fuhren Paulus und Barnabas und die anderen Apostel weiter mit dem Wort seiner Gnade. Apostelgeschichte 14, Vers 3. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das vermag aufzuerbauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Und nun befehle auch ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Und wenn du durch diese Botschaft, durch diese Gnade gesegnet wurdest, so gib sie weiter. Gib weiter, was du bekommen hast, im Namen Jesus. Amen.